Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 480.
WDR 3 Lebenszeichen.
Entschuldigung über moralische Reparaturarbeiten. Eine Sendung von Ulrike Burgwinkel.
Entschuldigung, es tut mir leid, doch ich kann nichts dafür.
Als Lehrerin finde ich es auch sehr wichtig, sich zu entschuldigen bei Kindern. Man ist ja auch ein Vorbild und genauso auch als Mutter entschuldige ich mich, wenn ich was falsch gemacht habe, denn das sollten wir unbedingt unseren Kindern auch vorleben.
Ich musste mich bei meiner Frau entschuldigen, weil ich sie vergessen hatte. Ich hatte doch glatt vergessen, sie mitzunehmen und es war nicht genug mit der Entschuldigung. Ich musste sie sogar noch zum Essen einladen, aber das war ein schöner Abend.
Schuld, Sünde spielt natürlich in allen großen Religionen eine ganz bedeutende Rolle.
Michael Schulz ist Professor für interreligiöse Studien an der Uni Bonn.
Das, was uns heute am meisten vor Augen steht, dass Sünde eben ein Fehlverhalten darstellt, das wir auch im säkularen Bereich kennen, etwa wir reden vom Verkehrssünder oder vom Umweltsünder. Im Judentum finden wir natürlich eine weit verzweigte Reflexion über das, was man Schuld, Sünde, Reue, Wiedergutmachung nennt. Das Judentum hat den Menschen als ein Wesen gesehen, das aber mit Schuld nur dann gut umgehen kann, wenn sie zugleich mit Reue verbunden ist. Ein ganz wesentliches Bekenntnis zur Reue im Judentum. Die Sünde muss mir leid tun. Dann kann also Vergebung geschenkt werden. Das Christentum hat dieses Verständnis der Sünde eben vom Judentum übernommen, sodass eben das Sündenbekenntnis dazu gehört, die Reue, der Vorsatz der Wiedergutmachung und natürlich auch der Vorsatz, die Sünde, wenn irgendwie möglich, nicht mehr zu begehen. Also diese Elemente der Buße, der Umkehr gehören natürlich zum Christentum dazu und das hat das Christentum eben aus dem Judentum übernommen.
Entschuldigung bedeutet, dass jemand Gründe angeben kann, die ihn wirklich von der Schuld freisprechen, von der Schuld loslösen.
Maria Sibylla Lotter lehrt Philosophie an der Ruhr-Uni Bochum. Sie beschäftigt sich speziell mit Fragen von Schuld, Scham und Verantwortung. Diese drei können, müssen aber nicht münden in entschuldigen, verzeihen, vergeben.
Bei der Rechtfertigung stellt sich die Frage um Verzeihen gar nicht, denn wenn ich etwas rechtfertigen kann, dann war die Handlung oder auch die Unterlassung eigentlich gar nicht falsch. Sie sieht nur so aus. Ja, nehmen wir an, ich bin angegriffen worden und verteidige mich, dann übe ich Gewalt aus und verletze eventuell jemand. Aber das kann man mir von vornherein nicht zum Vorwurf machen, weil es durchaus gerechtfertigt ist, sich bei einem Angriff zu verteidigen.
Deswegen gibt es bei derartigen Vergehen, seien sie verbal oder eher auf der handgreiflichen Ebene zu Hause, die Notwehr. Der Täter kann trotzdem das Opfer um Verzeihung bitten. Das Opfer kann Verzeihung gewähren oder verweigern.
Wenn wir jemanden um Verzeihung bitten, dann geht es ja um etwas, was nicht so einfach zu entschuldigen ist. Und das hat immer schon so ein bisschen etwas von einer Zumutung. Wenn ich jemanden bitte, mir etwas nicht übel zu nehmen, obwohl es nicht zu entschuldigen ist, dann verlange ich ja Großmut.
Stolz und Scham führen zu einem menschlich einleuchtenden Verhalten, beschreibt Maria Sibylla Lotter.
Wir verfallen in Selbstbeschuldigung, sagen, ach, ich ärgere mich so über mich selbst und ich hätte das wirklich nicht tun sollen und schon wieder habe ich mich so blöd verhalten und das tut mir so leid. Und dann überlassen wir es der anderen Seite, darauf zu reagieren, also quasi freiwillig Großmut zu zeigen, indem die andere Person dann etwa sagt, ach, ist doch nicht so wichtig und schon vergessen und dergleichen. Die späteren Generationen haften natürlich für das, was frühere Generationen getan haben, wenn man etwa Bürger des Rechtsnachfolgers des Dritten Reiches ist. Und da hat man natürlich eine gewisse Verantwortung, was Wiedergutmachung gegenüber den Nachkommen der früheren Opfer angeht. Und diese Verantwortung erstreckt sich nicht nur auf materielle Entschädigung, sondern natürlich auch auf eine angemessene symbolische Anerkennung des vergangenen Unrechts.
Im Näherkommen registrierten wir, es wurde plötzlich mucksmäuschenstill.
Und dann die überraschende Geste der Demut.
Ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen. Ich bitte, als einer, der nun nicht zu den wildesten Anhängern Hitlers gehört hat, um es mal so zu sagen. Ich bitte für mein Volk um Verzeihung, bete auch darum, dass man uns verzeihen möge.
Der Kniefall des Kanzlers überzeugt die Umstehenden mehr als jede Ansprache, besonders die Überlebenden des Ghettos.
Diese Art von Respektsbekundung nimmt quasi eine kulturelle und soziale Voraussetzung der früheren Verbrechen symbolisch zurück, nämlich die Vorstellung, man selber sei als Nation, als Rasse oder als Mitglied einer politischen Bewegung höherwertig, könne die eigenen Ziele über die Rechte anderer setzen. Und daher ist es bei diesen politischen Entschuldigungsritualen für vergangenes Unrecht immer sehr wichtig, deutlich zu machen, dass man Respekt gegenüber den Opfern zeigt, quasi diesen damaligen Anspruch, sich über die Rechte anderer hinwegsetzen zu können, zurücknimmt und sich so etwas wie einer international geltenden Moral, allgemeingültigen Normen unterwirft.
Die Shoah und andere Verbrechen des Nazi-Regimes und der vielen, die mitgemacht haben, gelten als unverzeihlich. Annäherungen, Versuche der Kooperation, der Wiedergutmachung in Form von Reparationszahlungen seien aber nicht gleichzusetzen mit einem Verzeihen im starken Sinn, so die Philosophin. Das sei nur auf einer anderen Ebene möglich.
Ich denke, dass die symbolische Ebene, ob man bereit ist, ein Verbrechen als verzeihlich zu betrachten, oft verwechselt wird mit der persönlichen Haltung gegenüber einzelnen Individuen. Es ist durchaus möglich, einzelnen Individuen zu verzeihen, aufgrund der Wahrnehmung, dass man selbst ein Mensch ist, der in problematische Situationen geraten kann und vollkommen moralisch versagen kann.
Regina Bosenbeck, klinische Psychologin und Psychotherapeutin, Düsseldorf.
Es kann ja durchaus passieren, das passiert öfter, dass einer dem anderen auf sozusagen psychologisch auf die Zehen tritt und gar nicht weiß, was er gemacht hat. Der andere ist dann sehr verletzt. Jemand zieht sich zurück, man ist nicht mehr im Fluss miteinander, man ist vorsichtig im Umgang. Und wenn die Entschuldigung funktioniert, dann ist wirklich etwas repariert und die Beziehung kann wieder in Bewegung kommen.
Ob eine Entschuldigung greift, das hängt von verschiedenen Dingen ab. Von der Schwere des jeweils tatsächlichen oder empfundenen Vergehens. Vom Kontext und der Situation, in der man sich gerade befindet. In bestimmten Zeiten ist man weniger elastisch, weil beruflich stark belastet zum Beispiel. Außerdem gibt es Menschen, die sich dauernd entschuldigen und solche, die sich nie entschuldigen.
Das hat häufig den Grund, dass jemand nicht gut einsehen kann, etwas falsch gemacht zu haben, weil dann das große Ganze auf dem Spiel steht. Also wenn ich zugebe, ich habe einen Fehler gemacht, dann ist das eine Kapitulation. Ja, es wird dann etwas inflationär, ne? Das bekommt dann auch nicht mehr so viel Wert, wenn jemand sich ständig entschuldigt. Das kann natürlich jemand sein, der grundsätzlich sich für alles Mögliche schuldig fühlt, ne, oder unsicher ist. Also gibt ja Menschen, die sich für alles Elend in dieser Welt schuldig fühlen.
Regina Bosenbeck sieht zwei unterschiedlich gewichtige, aber gute Gründe, sich zu entschuldigen.
Wenn ich etwas getan habe, einen Fehltritt begangen habe, einen Seitensprung, jemanden mehr oder weniger absichtlich gekränkt habe und dann mit demjenigen darüber spreche, dann ist Reue, denke ich, das entsprechende Gefühl. wenn es mir leid tut. Aber wenn ich etwas unabsichtlich getan habe, dann ist Bedauern das Gefühl, das dann aufkommt. Und in beiden Fällen ist eine Bitte um Entschuldigung sinnvoll.
Alles lässt sich nicht mit einem »Tut mir leid« oder »Bitte verzeih mir« zurechtrücken. Manches ist unverzeihlich oder unentschuldbar, lässt sich nicht reparieren. Das hängt natürlich von der Größe der Verfehlung und der Möglichkeit der Wiedergutmachung ab. Aber nicht nur.
Es ist ja immer die Bitte um Entschuldigung, die man gewähren kann. Ich denke schon, dass da eine gewisse Großmut dazugehört. Und ich glaube, das ist auch wieder abhängig von der Verfassung, in der man gerade ist. Ob man in der Lage ist, etwas einzuräumen, den Raum bereitzustellen, in dem man die Sache auch nochmal anders betrachten kann. Er könnte der moralisch Überlegene sein, weil er so großmütig ist, dem anderen diese Verzeihung zu gewähren.
Zu einer guten Entschuldigung mit entsprechender Reue und Wiedergutmachung gehört auch eines ganz sicher: das nie wieder.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Entschuldigung über moralische Reparaturarbeiten von Ulrike Burgwinkel. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2019. Die Redaktion hatte Gerald Beiroth. Die Sendung wird wie immer heute Mittag um 13.30 Uhr auf WDR 5 noch einmal wiederholt. Ein Manuskript und auch ein Mitschnitt finden Sie im Internet. Gehen Sie auf wdr3.de und klicken Sie von dort einfach weiter bis zum Lebenszeichen.
Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Eigentumsreligion. Von der Idee, mit Grund und Boden reich zu werden. Von Timo Rieck.
Anfang der 1970er Jahre forderte eine von Vogel auf den Weg gebrachte Kommission vom Bundesgesetzgeber unter anderem eine Beschleunigung des Enteignungsverfahrens, eine Ausweitung des gemeindlichen Vorkaufsrechts sowie die Einführung eines Planungswertausgleichs und, hört, hört, einer Bodengewinnsteuer. Denn Miet- und Baupreise waren schon damals rapide gestiegen und die Politik sah, dass davon nur private Eigentümer und Immobilienfirmen profitierten, nicht aber die Allgemeinheit. Dabei stand schon seit 1949 im Grundgesetz:
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Vor wenigen Monaten also, mit 93 Jahren, im 12. Stock eines Seniorenstifts lebend, veröffentlichte Hans-Jochen Vogel ein Plädoyer für eine neue Bodenordnung. Titel: Mehr Gerechtigkeit. Mit Ausrufezeichen. Und darin formuliert er eine Grundeinsicht.
Grund und Boden ist keine beliebige Ware, sondern eine Grundvoraussetzung menschlicher Existenz. Boden ist unvermehrbar und unverzichtbar. Er darf daher nicht dem unübersehbaren Spiel der Marktkräfte und dem Belieben des Einzelnen überlassen werden, sondern muss mehr noch als alle anderen Vermögensgüter in den Dienst der Interessen der Allgemeinheit gestellt werden.
Betrachten wir zunächst nur den Handel mit unbebautem Boden. Was kann die Leistung dessen sein, der sich Eigentümer nennt? Zwischen Erwerb und Weiterverkauf tut ein Grundstücksbesitzer nicht viel für Werterhalt oder gar Wertsteigerung. Eine Wiese ist eine Wiese. Ohne massive Krafteinwirkung bleibt ihre Nutzbarkeit über Jahrhunderte hinweg unverändert. Es gibt keine Leistung, die später den Verkauf mit einer Rendite rechtfertigen könnte. Stehen alternative Felder zur Verfügung, gibt es keine Notwendigkeit, auch nur eine Ähre an irgendwen als Pacht, Rente, Miete oder Zins zu zahlen. Dem entspricht die Situation der Erstbesiedler. Sie nehmen sich ein Stück Boden, bauen in die Mitte ihr Haus, bewirtschaften den Rest für ihre Ernährung und ein wenig Tauschhandel und gedenken, dies bis ans Ende aller Tage so zu halten. Wie viel aber ist das Grundstück wert, wenn kein anderes mehr frei ist und jemand es kaufen möchte? Ohne ihren Boden haben die bisherigen Benutzer nichts zu essen, nichts zum Wohnen, nichts zum Handeln. Sie müssten sich also vom Erlös alles Lebensnotwendige kaufen, und zwar bis ans Ende aller Tage. Der Wert eines Grundstückes ist in diesem Fall unermesslich. Er ist nicht zu bezahlen. Dies ist übrigens keineswegs nur ein philosophisches Gedankenspiel. Es ist die zentrale Gedankenfigur bei der sogenannten Ablösung aller Staatsleistungen an die Kirchen. Bislang erhalten sie jährlich und wegen der Unbezahlbarkeit des Bodens auch potenziell bis in alle Ewigkeit Entschädigungszahlungen für erfolgte Enteignungen unter Napoleon. Man könnte argumentieren, die Kirchen hätten längst genug erhalten. Doch welcher Bauer kann so gegenüber demjenigen auftreten, dem er jedes Jahr aufs Neue eine Pacht für seine Wiesen und Felder zu überweisen hat? Die Eigentumsreligion machte es möglich, von jedem Menschen, der nicht zu den privilegierten Priestern und Häuptlingen gehörte, für das Leben auf diesem Erdball Pacht zu fordern und mit Land zu handeln. Konzerne kaufen Boden auf der ganzen Welt, obwohl er doch unbezahlbar teuer sein müsste. Und sie können mit schneller Rendite rechnen. Da Boden immer gebraucht wird und das weltweite Nutzungsinteresse weiter steigen statt sinken wird, ist Bodenspekulation fast risikolos. EU-weit kontrollieren nur 3,3% aller Betriebe mehr als die Hälfte der Fläche. Afrikanische Länder werden ebenso aufgekauft wie osteuropäische. In Liberia sind 100% der landwirtschaftlichen Flächen in ausländischem Besitz. Und so akkumuliert der Bodenreichtum bei wenigen, während die meisten nichts haben. Alle Probleme, Kosten und Absurditäten des Grundeigentums lassen sich in einem Missstand bündeln. Über die neben der Luft wichtigste Ressource überhaupt herrscht kein demokratischer Prozess, sondern die Religion des Privateigentums. Es gab keine demokratische Konsultation über die Verwüstung des Landes mit Straßen, Gewerbeflächen und Neubaugebieten, keine Zustimmung zum Verkauf der Äcker an internationale Konsortien. Wo ist das Gemeinwohl, wenn der Besitzer eines Shoppingcenters grundherrlich bestimmen darf, wann, wie und von wem dieser Teil der Stadt betreten werden darf? Wie äußert sich die Gemeinwohlbildung in immer höheren Mietforderungen? 2,5 Jahre vor dem Grundgesetz wurde im Freistaat Bayern eine Verfassung beschlossen, in der es bis heute heißt:
Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staats wegen überwacht. Missbräuche sind abzustellen. Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.
Doch diese sehr soziale Formulierung, die sich ähnlich auch in anderen Landesverfassungen findet, blieb ein unerfülltes Versprechen. In München sind die Baulandpreise von umgerechnet 3 Euro pro Quadratmeter im Jahr 1950 auf 1.876 Euro im Jahr 2017 gestiegen. Münchens Alt-OB Hans-Jochen Vogel resümiert:
Es erstaunt mich immer noch, dass diese Baulandpreiszahlen so gut wie keine öffentlichen Protestbewegungen und bisher auch keinen Medienaufruhr verursacht haben.
Hans-Jochen Vogels Wohnung im Seniorenstift kostet deutlich über 4.000 Euro pro Monat, inklusive Mittagessen und Wohnungsputz zwar, aber doch rund 40 Euro Miete nur für den Quadratmeter. Ein Bundesminister AD darf diesen Preis gerne an die Gesellschaft zahlen. Für Lieschen Müller hingegen wäre Gerechtigkeit, wenn sie nur die Kosten tragen müsste und nicht auch noch die Renditeforderungen eines Konzerns. Die Gesellschaft kann demokratisch entscheiden, wie sie das Land gestalten möchte. Sie kann über Siedlungsflächen, Landwirtschaft und Naturschutzgebiete verfügen. Sie kann die Zusammensetzung von Dörfern und Wohngebieten steuern. Sie kann sich bewusst für Unterschiede aussprechen und damit statt kapitalistischer Konsumwüsten vielfältige Lebensgestaltungen zulassen.
Es sprachen Ilka Teichmüller und Markus Hoffmann.
Deutschlandfunk. Uhr. Die Nachrichten.
15.05 Uhr.
SWR 2. Leben.
Der Vater von Dieter Jandt war Bäcker von Beruf. Jahrzehnte später schaut sich unser Autor noch einmal einen Bäckereibetrieb an. Was er sieht, ist ein harter Überlebenskampf.
Das Hauptbackprogramm für den Tag heute ist erledigt. Der Laden ist fast voll. Die Produkte liegen fast im Laden alle. Und jetzt werden Sachen gebacken, wie Schwarzbrot.
Bernd Wiggershaus in seiner Backstube.
Alles andere ist schon im Laden. Haben wir schon erledigt, haben wir heute Nacht gemacht.
7 Uhr in der Frühe ist für einen Bäcker spät. Bernd Wiggershaus hat gerade ein Backblech mit Brötchen aus dem Ofen gezogen. Geselle Christian Drobny portioniert auf einem Tisch dunklen Teig für Schwarzbrot. Neben ihm streicht Oma Schokolade über Croissants. Er ist der Auszubildende. Die Backstube ist ziemlich eng, etwa 10 mal 15 Meter in der Fläche. Jeden Morgen zwischen 800 und 1000 Brötchen. Dazu diverse Brote und sonstiges Gebäck. Seit 4 Stunden sind die drei in der Backstube bereits zugange, damit alles pünktlich nach vorne in den Laden kommt. Der Geselle öffnet den Backofen, um ein Blech mit Schwarzbrotteig hineinzuschieben. Die Hitze strömt hervor.
Da sind noch Rosinen und Nüsse und Mandeln noch zusätzlich drin. Das sind 900 Gramm, aber das wird sowieso dann nachher geschnitten und dann packungsweise verkauft.
Christian Drobny ist seit fast 25 Jahren im Betrieb. Seine Ausbildung hat er vorher bei einem Bäcker in der Nähe gemacht. Bernd Wiggershaus hat ihn dann übernommen. Die beiden sind fast gleich alt, Anfang 50.
Ich mache diesen Betrieb jetzt hier in der 5. Generation in Folge an dem gleichen Ort.
Bernd Wiggershaus Bäckerei steht mitsamt dem Laden und dem angrenzenden Wohnhaus an einer Ausfallstraße von Wuppertal. Gleich in der Nähe ist ein Industriegebiet.
Wir haben Unterlagen noch gefunden in den Archiven von 1840, 1842. Aber das ist keine Gründung, da gab es das dann schon. Aber nicht allzu lange, also genaues Datum gibt es dabei nicht. Irgendwo, sage ich mal, 1840 ist auf jeden Fall, gab es die Bäckerei dann hier.
Bernd Wiggershaus hat den Betrieb 1993 von seinem Vater übernommen. Schon der hat traditionell mit Sauerteig gebacken.
Ich habe mein Weizenmehl, ich habe meinen Sauerteig, ich habe Salz, ich habe Backhefe und daraus kann ich ein Brot backen.
Fertigmehl kommt für ihn nicht in Frage. Noch einfacher halten es oft die Großen der Branche und die Filialisten. Sie lassen sich fertigen Rohteig aus Osteuropa liefern.
Ja, natürlich, klar. Aus Tschechien, Rumänien werden viele Teiglinge dann produziert und die werden dann hier auf dem deutschen Raum verteilt und abgebacken und dann frisch abgebacken und dann geliefert. Es ist einmal nichts Abwegiges oder nichts Schlechtes in dem Sinne.
Aber da kommen Sie nicht mit dann?
Vom Preis her kommen wir da nicht mit. Das ist eine Kalkulationsgeschichte, dass ich da, selbst wenn ich realistisch wirtschaftlich rechnen würde, müsste ich Teiglinge einkaufen, die eben abbacken und in den Laden legen. Da stehe ich mich besser bei, als wenn ich die hier selber vor Ort produziere.
32 Cent kostet das Brötchen bei ihm im Laden. Beim Discounter nur 15 Cent. Auch Bäcker kriegen immer mehr Arbeit abgenommen. Teig wird kaum noch von Hand geknetet. Das erledigen die Maschinen. Allenfalls werden die Teiglinge ein wenig ausgeformt. Und sonst? Der Staub ist geblieben.
Der Mehlstaub, den kann man nicht vermeiden in dem Sinne. Aber er hält sich deutlich in Grenzen. Früher war viel mehr Staub in der Luft. Ganz früher hatte man das Mehl in Jutesäcken angeliefert. Und dann wurde es auch ausgeschlagen, der Jutesack, damit das letzte Körnchen Mehl da ja auch noch, weil das teuer war. Der größte Unterschied zwischen heute und früher ist, dass man früher einen sehr großen Wert darauf gelegt hat, Rohstoffe zu sparen oder sehr schonend mit Rohstoffen umzugehen, weil die am teuersten waren. Der Geselle, da konnten Geselle mehr dabei sein. Da konnte man noch drei Leute mehr dahinstellen. Der war leicht bezahlt. Das Rohstoff, das Mehl, die Butter, die Sahne, das war teuer. Heutzutage ist es so, kannst ein Kilo Mehl mehr nehmen, ist nicht schlimm. Heute muss ich gucken, dass ich die Angestellten so optimal einsetze wie möglich, dass da keine Leerzeiten entstehen. Das ist ganz, ganz extrem, dass es also sich so geändert hat, dass man sagt, Rohstoffe kann man vernachlässigen. Heute muss ich gucken, dass ich mit so wenig wie möglich Leuten auskomme.
Christian Drobny verdient monatlich 2.600 Euro brutto. Oma erhält im ersten Jahr 565 Euro und liegt damit im Vergleich zu anderen Berufen im unteren Bereich. Im Elektrohandwerk werden rund 650 Euro brutto gezahlt, für auszubildende Maler 620. Oma ist 29 Jahre alt und stammt aus Casablanca in Marokko. Eine Weile hielt er sich in Frankreich und Italien auf. Er hat eine Arbeitserlaubnis. Bernd Wiggershaus konnte er eine abgeschlossene Ausbildung zum Friseur vorweisen. Kein Schulzeugnis.
Er hat hier die Ausbildungsstelle bekommen, weil ich keinen anderen hatte. Und es keinen anderen gab, der diese Ausbildung machen wollte. Sie sind sehr engagiert, den Beruf wieder attraktiv zu machen. Dass wir nachts arbeiten müssen, das können wir nicht wegdiskutieren, das können wir auch nicht beschönigen, sondern das ist so. Das musst du annehmen, das musst du akzeptieren und damit musst du dich abfinden. Und wenn du das schaffst, ist alles andere möglich. Wir arbeiten hier deswegen nicht mehr.
Aus Kostengründen kann Bernd Wiggershaus Auszubildende nach ihrer Gesellenprüfung nicht übernehmen. Die Bäckerinnungen starten immer wieder Initiativen, um jungen Menschen den Beruf schmackhaft zu machen. Back dir deine Zukunft, nennt sich ein Internetprojekt mit Videoanimation. Der Geselle reiht mit Oma am Tisch Brötchenteiglinge auf die Backbleche. Das muss sitzen, das muss schnell gehen, denn vorne im Laden ist längst Betrieb. Es ist 6:30. Arbeiter vom nahen Industriegebiet kommen herüber. Fahrer nutzen die Gelegenheit, um sich vor der nahen Autobahnauffahrt zu versorgen. Zwei Verkäuferinnen kümmern sich. Der Chef liefert gerade Bestellungen an Hotels und Schulen aus.
Zeige ich Ihnen gerne. Ja. Das wäre jetzt die Schwedenstange, die wir haben. Dann haben wir ein leckeres Quarkbrot, das ist hier oben, mit Quark im Teig drin gebacken. Sehr beliebt hier oben.
Ein typisches Bäckereigeschäft. An der Wand breite Regale mit Broten, darunter die Auslagen für Brötchen, unter der Theke hinter Glas das Gebäck. Drüben werden Brötchen geschmiert, dahinter stehen die Kaffeeautomaten. Ein paar Quadratmeter sind für das Stehkaffee eingerichtet.
Wir legen die Brötchen immer frisch, täglich, wenn die Kunden nach Bedarf halt möchten. Herzhaftes Gebäck, gemischte Brötchen wie Dinkelbrötchen, Käsebrötchen, Schwedenstange, Römerstange.
Chef kommt.
Jawohl, höre ich schon am Auspuff.
Wenn ich hier zur Pacht drin wäre oder wenn das alles fremd angemietet wäre, dann wäre dieser Betrieb hier nicht mehr wirtschaftlich, könnte ich hier nicht existieren. Wäre ich hier schon längst nicht mehr. Das ist nur noch, weil es Eigentum ist, weil es eben halt Bestand ist. Aber als neu einzurichtendes und als neu aufzubauendes Geschäft wäre das hier nicht mehr tragbar. Man weiß, dass man nicht reich wird, das wusste man von Anfang an. Aber man kann davon leben. Man hat genug Arbeit, man hat aber auch ein Auskommen, dass man sein Leben leben kann, dass man da jetzt nicht noch irgendwie fremdfinanziert oder noch nebenbei noch irgendeinen Job braucht, sondern man kann davon leben, wenn man es vernünftig macht. Aber ist ein harter Job.
Eine Woche später, 3 Uhr nachts. Ich muss ein Taxi nehmen, da ich kein Auto habe und nachts keine Busse fahren. Oma wird meist vom Gesellen mit dem Auto mitgenommen. Manchmal geht er auch zu Fuß, eine Dreiviertelstunde. In der Backstube der übliche Nachtstress. Oma steht an einem der Tische.
Was machst du jetzt?
Ich mache Pudding für Erdbeerpudding.
Für den Erdbeerboden den Pudding unten. Da kommt ja unter den Erdbeeren kommt da noch eine Schicht Pudding, damit es ein bisschen saftiger schmeckt.
Bernd Wickershaus und der Geselle stehen über den Tisch gebeugt und füllen aufgeschnittene, längliche Brötchen mit Wurst und Gehacktem.
Ich bin jetzt auch schon über 50 und also Samstag kann man immer weggehen, da ist ja kein Problem. Freitag ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil ich da Samstagmorgen schon um 13:30 hier anfange. Aber ansonsten habe ich da keine Einschränkung. Ich lege mich dann nach der Arbeit 2-3 Stunden hin. Wenn ich aufstehe, kommen die Frauen nach Hause, essen wir was. Also gehen wir vielleicht noch ein bisschen spazieren.
Den Jahresurlaub verbringt Christian Drobny regelmäßig an der Ostsee. Bernd Wiggershaus kümmert sich um den Kartoffelbrotteig im Spiralkneter. Die Kartoffeln dazu haben die Verkäuferinnen am Vortag geschält. Eine von ihnen müsste gleich kommen. Es ist schon 5:30. Um 6 macht das Geschäft auf. Die nächste Bäckerei ist 1,5 Kilometer entfernt, in einem Supermarkt. Der hat noch nicht geöffnet. Ansonsten ist Bernd Wiggershaus mit seiner Backstube im Umkreis allein. Alle anderen haben im Laufe der Zeit dicht gemacht.
Aufgeben ist es ja in dem Sinne nicht. Die meisten, ja fast ausschließlich, sind einfach aus Altersgründen dann haben den Betrieb schließen müssen, weil der Nachwuchs fehlt, weil der Nachfolger nicht mehr zu finden war.
Bernd Wiggershaus Ehe ist kinderlos. Somit wird er in der 5. Generation womöglich den Betrieb einstellen müssen, falls sich auch bei ihm kein Nachfolger findet.
Selbst wenn Kinder wären oder eigene Kinder sind ja auch keine Option oder keine Sicherheit, dass dann der Betrieb weitergeführt wird.
In Stuttgart gibt es nur noch 38 backende Betriebe. In den 1960er Jahren waren es mehr als 600. In den Landkreisen von Baden-Württemberg setzen sich Betriebe mit einer Großbackstube und mehreren Verkaufsstellen durch. Für Gesellen wird es so immer schwerer, einen Job zu finden. Die Perspektiven, vor allem auch für junge Leute in der Ausbildung, sind vage.
Morgen.
6:20. Die Verkäuferin ist durch den Seiteneingang hereingekommen. Sie zieht sich kurz um und schnappt sich sogleich Brote und Brötchen vom Regal, um den Laden zu bestücken. 6:00 zieht sie die Jalousien hoch, schaltet das Licht ein und öffnet die Ladentür. Ein erster Kunde kommt herein, ein Anwohner. Nach und nach kommen die Handwerker aus dem Industriegebiet. Die wollen wie jeden Morgen belegte Brötchen und eilen gleich wieder aus dem Laden.
Alles klar, bis morgen. Ciao.
Über der kleinen Theke des Stehkafés hängen Urkunden. Der Meisterbrief von Bernd Wiggershaus. 10 Jahre will er noch backen. Der Geselle ist dann auch fast im Rentenalter. Oma muss zusehen, dass er seine Ausbildung schafft. Und ein neuer Auszubildender, ein junger Mann aus der Nähe, wird auch bald hier anfangen. Noch geht es ja weiter. Noch wirbt Bernd Wiggershaus jedes Jahr bei Schülern um Nachwuchs.
Oder eben halt auch nur ein positives Image in die Welt zu bringen, dass also Bäckerhandwerk schon ein Handwerk ist, was man lernen muss, was auch ein gewisses Können voraussetzt, was es vielleicht auch wert ist zu lernen.
Backstube gegen Branchenriesen, Handwerk gegen Massenware in 5. Generation. Von Dieter Jandt, SWR 2018.